Liebe Gemeinde, es gehört zu den unbequemen Tatsachen, wenn man einen Predigttext hat, den man sich stellen soll, der ein Gerichtstext ist, keine gute Nachricht, sondern eine schlechte Nachricht. Und es gehört aber auch zur Konsequenz, sich dem ganzen Wort Gottes zu stellen, sich auch diesen Stellen in der Bibel zu stellen, auch wenn man die Freiheit hätte, als Verkündiger zu sagen, gut, dass diese Predigttextvorschläge sind Vorschläge, man muss sich nicht dran halten. Aber weil es eben sein muss und wie ein Gottesdienstbesucher im Haus Jona eben sagte, das muss auch mal gesagt werden, wollen wir uns auch der Heiligkeit Gottes, wenn er als Richter uns bekannt gemacht wird, stellen. Das ist ein Wort heute aus dem Propheten Jeremia, der von Gott gerufen wurde zu einer schweren Aufgabe. Er sollte keine frohe Botschaft verkündigen, das später dann auch, aber vor allem Gericht über das Volk. Und der Predigttext ist aus dem 23. Kapitel, ab Vers 16. Hört, was ich, der allmächtige Gott, sage. Achtet nicht auf die Weissagungen der falschen Propheten. Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkünden euch Visionen, die aus ihrem eigenen Herzen kommen, aber nicht mein Wort sind. Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkündigen sie in meinem Namen. Es wird euch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die so stur weiterleben wie bisher, sagen sie, kein Unheil wird euch treffen. Keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken. Keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Der Zorn des Herrn bricht los wie ein Sturm. Wie ein Wirbelsturm fegt er über die hinweg, die den Herrn verachten. Er wird sich erst legen, wenn er alles ausgeführt hat, was der Herr sich vorgenommen hat. Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet. Der Herr spricht, ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut, trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit es von seinen falschen Wegen umkehrt und aufhört, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage, ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt. Ich, der Herr. Ich weiß ganz genau, was die Propheten reden. Hört, was euch Gott durch unsere Träume sagen will, und dann weissagen sie, lügen und berufen sich dabei auf mich. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was wollen diese Propheten damit erreichen, dass sie lügen und selbst erfundene Botschaften verbreiten? Sie denken wohl, wenn sie ihre Träume erzählen, vergisst mich mein Volk, so wie ihre Vorfahren mich vergessen haben, weil sie den Götzen Baal dienten. Ein Prophet, der Träume hat, der sollte sagen, dass es nur Träume sind. Wer aber mein Wort empfängt, soll es gewissenhaft als mein Wort verkünden. Meint ihr, Spreu und Weizen seien dasselbe? Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Ja, so gefällt uns das gar nicht, liebe Gemeinde. Und doch ist es einfach wahr und ein Erlebnis von vielen Christen, die in der Verkündigung des Wortes an die heutigen Menschen sich bemühen. Nämlich die Erfahrung, dass ihnen die Botschaft von der guten Nachricht, also nicht diese Botschaft, die wir eben gehört haben, sondern die gute Nachricht, dass sich Gott unser erbarmt, dass er vergibt, dass sie ihnen, den Menschen, diese Botschaft nichts mehr bedeutet, wenn sie nicht auch die Botschaft des Gerichtes an sich haben wirken lassen. Wie soll jemand sich darüber freuen, dass Gott Sünde vergibt, wenn er sich gar nicht schuldig empfindet? Und so müssen wir sogar um der ganzen Wahrheit willen auch diese Seite Gottes und diese Seite seines Charakters müssen wir verkünden und dürfen sie nicht aussparen. Wenn Sie einmal ein bisschen Ihr Geschichtsbewusstsein spielen lassen und überlegen, dass es eine Zeit gab, in der doch mittels der Bibel Deutsch gelernt wurde, dass die Bibel immerhin doch unser Volk ziemlich durchdrungen hat, dass es in einer dankbaren Weise aufgenommen wurde, dass wir sie jetzt in deutscher Sprache haben, dass Gottes Wort eine gewisse Rolle spielte, dass die Kultur, die Künste, die noch weiter geholfen haben, auch Gottes Wort zu verbreiten, indem die Maler christliche Themen malten, indem die Komponisten christliche Themen komponierten und wie weit wir davon weg sind. Dann müssen wir auch eingestehen, Gott, und das entdecken wir dabei immer wieder neu, kann auf zweierlei Weise richten. Er kann, erinnern wir uns nochmal, er kann eingreifen. Und Jeremia lebte in der Zeit, ich lese uns das einmal aus dem Anfang vom Buch Jeremia vor, in der Zeit, ab dem 13. Regierungsjahr des judäischen Königs Josia, und auch später noch sprach der Herr zu Jeremia während der Regierungszeit des Königs Joachim, bis zum 5. Monat des 11. Regierungsjahres König Zedekias. Und in diesem Monat wurden die Einwohner Jerusalems in die Verbannung geführt, nämlich nach Babylon. Und Jeremia hatte diese schwere Aufgabe, das Gericht schon anzukündigen. Und natürlich gab es andere, die sagten, wir wollen das nicht hören, wir wollen unseren Spaß haben, wie heute. Aber eben haben wir bekannt, dass wir in einer selben Situation leben. Wenn Sie sich erinnern, das Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten. Derselbe Gott, der uns gerettet hat, wird unser Richter sein. Und wer sich nicht jetzt dem Gericht Gottes stellt und deswegen dann später nicht mehr ins Gericht kommt, der wird dann später das Gericht über sich ergehen lassen müssen. Dass er gelebt hat, ohne Danke zu sagen, dass er immer nur gesagt hat, warum lässt Gott das Böse zu? Und dass er nie Gott gedankt hat, warum Gott so viel Gutes zulässt. Ich muss sagen, wenn wir unser Land und unsere Kultur ansehen, dann ist die Frage, ob wir um Gottes Gerechtigkeit bitten sollen. Stellen wir vor, Gottes Gericht würde jetzt wahr werden und jetzt kommen. Wie würden wir dastehen? Wie würden wir vor Gott dastehen? Vielleicht fällt es uns dann leichter, auch zu empfinden, wie es mir geht. Wir können nur um seine Gnade bitten. Bevor dieses Datum 2000 kam, da gab es solche Ängste. Und es ist schön, finde ich auch für mich, heute hier zu stehen und zu wissen, Gott hat uns noch einmal Zeit gegeben. Aber genauso wirklich, wie er damals gekommen ist, um zu retten, aber auch um Sünde am Kreuz zu richten. Nur er nahm das Gericht auf sich und wir sind deswegen frei. Das ist die gute Nachricht. Genauso wird er kommen, um zu richten. Und wird sagen, was hast du mit meinem großen Angebot gemacht? Erinnern wir uns doch nochmal. Seitdem Jesus Christus am Kreuz, und wir sind alle so hier am Sitzen angeordnet, dass wir darauf immer gucken, gestorben ist, wird kein Mensch mehr wegen seiner Sünde verloren gehen. Kein Mensch wird jemals wegen seiner Sünde verloren gehen. Seit 2000 Jahren nicht mehr. Aber er wird deswegen verloren gehen, sehr wohl, wenn er dieses große Angebot missachtet, wenn er dieses große Gnadenangebot ausschlägt und meint, das habe ich nicht nötig. Die Wirklichkeit ist, wer meint, er hat es nicht nötig, kennt sich nicht. gestern erst nach der Trauer, nach der Trauung, man muss aufpassen bei diesen Worten mit Taufe, Trauung und Trauer, und da ist immer dieses Au drin, dass man sich nicht verspricht. Wir hatten gestern eine Trauung und danach war große Feier hier im Gemeindehaus. Da hat mir ein alter Mann aus dem Krieg erzählt und er wurde ständig ermahnt von den Leuten nebendran. Die haben gesagt, wir wollen jetzt feiern, hör endlich auf, immer diese schlimmen Erlebnisse. Und er sagt, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben, weil was ich alles erlebt habe. Wenn wir Gottes Gericht erbitten würden, hätten wir keinen Frieden, dann befänden wir uns genau wie in einer Lage wie Jeremia. Wie können wir es wagen, wenn wir jetzt heute um Gerechtigkeit bitten würden, das uns zuzutrauen, auszuhalten? Wie sollte Gott uns segnen? Ich meine, als ganzes Volk, als ganze Kultur. Die großen Segnungen, die uns schon gegeben wurden in unserem Land und die wir achtlos beiseite gestellt haben. Die Bibel, für jeden Haushalt kaufbar, steht, wenn sie überhaupt steht, verstaubt im Regal. So viele Möglichkeiten, die Wahrheit über den Menschen, die Welt und die Geschichte kennenzulernen. Und es wird einfach im Regal stehen gelassen. Stattdessen zappen wir uns eben durch die Sendungen, die Spaß machen sollen. Und wenn es eine unbequeme Sendung im Fernsehen gibt, dann kann man ja schnell drücken und man ist eins weiter. Es ist schwer, ich weiß es. Wir wollen uns dieser Botschaft nicht stellen. Und doch ist es heute Morgen einfach dran. Ja, sagt Jeremia, ihr seid das Volk Gottes. Auch an die Christen geht es, an die religiösen Führer. Aber äußerlich habt ihr eure wahre Religion im Tempel. Aber äußerlich ist sie. Sie ist in meinen Augen wertlos, weil ihr euch von mir und von der Wahrheit, die ich euch in verständlichen Worten mitgeteilt habe, abgewandt habt. Und deswegen werde ich Gericht über euch hereinbrechen lassen. Und so möchte ich eigentlich, dass wir um Gnade Gottes beten, nicht um Gerechtigkeit. Aber für Jeremias Zeit lautete die Botschaft: Ich lasse sie kommen über dieses Land und über alle, die darin wohnen. Ich will sie verwüsten und zum Entsetzen machen und zum Gespött. Und ich will den Freudenjubel und das Jauchzen nehmen. Also der Tod wird in die Stadt einziehen, wie ein Buch über diesen Propheten heißt, der Tod in der Stadt. Und so haben wir ja auch, wir reden von Stadtwüsten in den Großstädten unserer Welt. Und zum Teil ist wirklich der Tod in die Städte eingezogen. Der Tod in die Ehe, der Tod in die Familie, der Tod in die Kultur. Alles ist Plastik, alles ist nichts mehr wert, alles ist nur für kurze Zeit gemacht. Das ganze Land wird zur Wüste, zur Einöde werden, sagt Jeremia. Und er sprach nicht in vagen Verallgemeinerungen, er predigte konkret. Er predigte gegen die Würdenträger, die politischen Führer des Landes, die ihr Volk von Gott wegzogen. Und so finden wir zum Beispiel in Jeremia 8 schon folgendes Wort: Zu jener Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebeine der Könige und Fürsten Judas, die Gebeine der Priester und Propheten und die Gebeine der Bewohner Jerusalems aus ihren Gräbern hervorholen. Also Jeremia sagt: Ich rede nicht nur gegen die staatlichen Würdenträger, ich rede auch gegen die theologischen, gegen die kirchlichen Würdenträger, die Gottes Wort verdrehen und den Leuten nach dem Mund reden. Jeremia predigte gegen die Leute, die im Staat hohes Ansehen genießen, die aber ihr Volk trotzdem in die Irre leiteten. Das erinnerte mich an ein Gespräch, auch in der letzten Zeit, wo wir auch auf die Politik kamen, und ein Mann sagte mir ganz ratlos: Was soll denn unsere Jugend, was soll ich von Schröder lernen, was soll ich von Gerhard Schröder ernst nehmen? Ein Mann, der erleben musste, dass die junge Union, als es um die Wahl ging, ein Plakat aufhing, da stand drauf, da waren drei Frauen und oben drüber eine Luftblase: Drei Frauen können sich nicht irren, Schröder ist der falsche Mann. Drei Frauen können sich nicht irren, Schröder ist der falsche Mann. Und der Bischöfin, als sie gewählt wurde, Maria Jepsen, sagte ein Grußwort: Ich wünsche Ihnen alles Gute dieser Welt. Ich weiß nicht, ob er das bewusst getan hat. Aber wir brauchen nicht in die weltliche Politik zu gehen, um zu sehen, dass diese Kultur und dieser Staat auch unter dem Gericht Gottes steht. Wir können bei uns anfangen. Die ganze Bibel ist davon voll, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Zum Beispiel falsche Evangelisten, die den Leuten nach dem Mund reden und sagen, wenn ihr zu Jesus kommt, dann habt ihr keine Probleme mehr. Dabei fangen manchmal die Probleme erst richtig an. Aber wir werden dann einen haben, der dabei ist, der uns hilft. Gott hat uns nie versprochen, uns am Leiden vorbeizuführen, aber er hat uns immer versprochen, dass wir im Leiden eine Adresse haben. Er hat uns nie versprochen, dass es ein leichter Weg sein wird. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kein Spaziergang, aber der Weg, der letztlich zum Leben führt. Weil wir mit der Wahrheit verbunden werden. Und das ist das Großartige. Aber denken wir an die Spannung, der wir uns im letzten Sonntag gestellt haben, wo hier eine Folie auflag, auch ein bisschen zum guten Ansehen für die Konfirmanden, dass das halbe Kirchenjahr rum ist am Sonntag Trinitatis. Und deswegen, wenn man das auf dem halbkreisförmigen Bogen zeichnet, dann am Sonntag Dreieinigkeit, letzten Sonntag, dann da oben, dann dieses Dreieck auf dem Zenit dieses halbkreisförmigen Bogens zu zeichnen geht. Das heißt, die Fülle Gottes besteht darin, dass wir die Botschaft des Gerichtes nicht aussparen, dass wir nicht bei Jesus beginnen, dass wir immer wissen, es beginnt alles mit dem Gott, der uns gut geschaffen hat. Zum großen Erstaunen manchmal, die wir uns sogar an Böses gewöhnt haben, dass es überhaupt bei Gott nichts Böses gibt. Es gab keine böse Politik, es gab keine schlechte Kunst, es gab keine schlechte Kultur, es gab keine schlechten Menschen, alles war sehr gut. Unvorstellbar. Gott, wie ein Künstler, stelle ich ihn mir vor, der zufrieden um sein Schöpfungswerk herumgeht und sagt, er sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Und dann der Bruch und das Misstrauen gegen unseren Schöpfer zog ein durch Verführung in die Welt und schon begann der Mensch zu leben unter dem Gericht Gottes. Weil Gott ist nicht ein Gott, der wie ein Opa auf der Wolke Nummer 17 sitzt und sagt, ist das nicht nett, ist das nicht nett, sie entfernen sich ein bisschen von mir, sie sind ungehorsam. So ist Gott eben nicht. Sondern Gottes Charakter bedeutet auch Heiligkeit. Deswegen war der Wochenspruch vom vergangenen Sonntag für Trinitatis, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wenn ein Kennzeichen dieser Zeit ganz deutlich ist, dann ist, dass es immer mehr schwierig wird, überhaupt Dinge zu finden, die Menschen heilig sind. Schon gar nicht die kirchlichen Dinge. Ein Kabarettist kann unbestraft oder unbeschadet natürlich hinausposaunen, als es um diesen Kreuzesstreit ging. 2000 Jahre rumhängen am Kreuz, das ist ja auch nicht gerade ein tolles Vorbild für die Jugend, nicht wahr? Und da gibt es halt einen Leserbrief und das war's. Aber dass so etwas möglich ist, bedeutet, unsere Kultur ist in einem nachchristlichen Stadium unter dem Gericht Gottes angekommen. Und Gott kann immer auf zweierlei Weise richten. An einer anderen Stelle im Jeremia heißt es, wie Gott richtet. Entweder, indem er eingreift und handelt, so wie ein Vater sein Kind greift. Er kann aber auch anders richten. Er kann Dinge einfach ihren Gang sich gehen lassen. Und das steht in Jeremia an einer anderen Stelle mal so. Ihr müsst inne werden, ihr müsst erleben, was es heißt, den lebendigen Gott zu verlassen. Das heißt, ihr richtet euch selber, indem ihr das Lebendige, die lebendige Quelle verlasst und euch jetzt hofft, andere Quellen zu suchen und zu finden, und ihr werdet nur leere Zisternen und Brunnen finden. Abgestandenes Wasser. Und deswegen müssen wir uns eingestehen, dass in vielen Stellen unsere Zeit wirklich in diesem Gericht Gottes steht. Die Menschen suchen nach Erfüllung an Orten, wo sie nicht finden. Und es ist dringend wichtig, dass wir uns dem ganzen Wort Gottes stellen, auch dieser unbequemen Botschaft, dass das auch das Gericht Gottes bedeuten kann. Dass es aber gleichzeitig eine Einladung ist zum Zurück, zum Umkehren. Denn das ist auch wahr. Das Nein Gottes verbirgt und birgt immer ein verborgenes Ja. Wenn Gott Nein sagt, dann ist er immer auch ein verborgenes Ja zu uns. Wenn er Nein sagt gegen die Sünde, dann will er uns nicht den Spaß verderben, aber will uns gegenüber augenblicklichen Freuden vielleicht doch die ganz große lange Freude schenken. Und wenn Gott jetzt bei dieser Reisezeit, und wir haben das erste Lied an der richtigen Stelle gesungen, wo der Urlaub beginnt für viele, dass Herr, ich sehe deine Welt und die ganzen Freuden an der Schöpfung und Landschaften und anderen Kulturen und anderen Menschen und Begegnungen, dann will Gott uns die Freude daran nicht nehmen, wenn sein Wort auch voll Ermahnungen ist, vergesst mich nicht, vergesst nicht, dass alles vergänglich ist, was sichtbar ist, ist zeitlich, nur was unsichtbar ist, ist ewig. Dann will er uns eben nicht die Freude an dieser Welt nehmen, sondern er will uns ja gerade zu dieser Freude noch eine andere Freude dazugeben, die immer bei uns bleibt, auch wenn wir diese sichtbare Welt einmal verlassen müssen. Aber die Menschen, die sich verlassen auf das, was sie nicht halten können, die krampfhaft suchen Erfüllung in dem, was nicht ewig ist, was vergänglich ist, die richten sich ja selbst, weil sie werden es nicht festhalten können. Und das, was sie sich davon versprechen, das bringt's nicht. Weiter lesen wir in Jeremia, viele Hirten, die religiösen Führer, haben meinen Weinberg verwüstet, haben meinen Acker zerstampft, haben den Anger, der meine Lust war, zur öden Steppe gemacht. Die religiösen Führer haben also Gottes Garten zertrampelt und zerstört. Wussten Sie, dass in der Schweiz jeder Grashalm wertvoll ist? Man darf nicht so einfach über die Wiesen wandern. Vielleicht ganz guter Ratschlag für die, die auch in die Schweiz fahren werden. Das wäre, als stapfte man durch das Rosenbeet des Nachbarn. Aber hier ist noch was Wichtigeres passiert. Hier ist Gottes Feld und jemand hat das Gras niedergetrampelt. Wer? Die einfachen Menschen, die Gemeindemitglieder? Nein, das geht an uns Theologen, an uns Pfarrer, nicht in erster Linie die normalen Gemeindemitglieder, sondern die religiösen Führer, die den Garten zur öden Steppe gemacht haben. Und dann dürfen wir es nicht unterlassen, gegen die religiösen Führer zu sprechen, wenn sie diejenigen sind, die die Verwüstung verursachen. Zum Beispiel, indem sie Gottes Wort verdrehen und einfach predigen, wie sie allein die Bibel nur verstehen und nicht, wie die Bibel sich selbst versteht. Deswegen, wir versuchen es in dieser Gemeinde. In der Bibel steht, die Lehrer irren mannigfaltig. Aber wir versuchen es in dieser Gemeinde. Und dieser Morgen ist wieder ein Beispiel dafür, uns der ganzen Botschaft zu stellen. Und das bedeutet auch Gericht. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verkommen lassen, sodass sie sich zerstreuen, spricht der Herr. Also das Zertrampeln des Garten Gottes und nun die Zerstreuung der Schafe. Wer zerstreut sie? Wieder sind es die religiösen Führer. Und das ist ein ganz hartes, passendes Bild für unsere Zeit, die genannt wird die Postmoderne. Und wir haben uns noch gar nicht genug damit beschäftigt, wie wir in dieser Zeit Gottes Wort so verkündigen können, dass wir verstanden werden. Weil wir werden nicht mehr verstanden, wenn wir heute sprechen davon, dass wir das, was wir sagen, als absolute Wahrheit meinen, weil es Gottes Wort ist. Es wird so verstanden, es ist deine Wahrheit und meine Wahrheit und deswegen lass uns gegenseitig in Ruhe und akzeptieren. Aber die Zerstreuung wird deswegen zunehmen. Aber Gott will sammeln. Gott will verbinden. Und deswegen fährt Jeremia fort, spricht der Herr, der Gott Israels, ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesucht. Und siehe, nun suche ich an euch heim eure bösen Taten. Ihr kümmert euch nicht um die Schafe. Und dann werde ich euch heimsuchen, indem ich euch den natürlichen Folgerungen eurer eigenen Lehren überlasse. Und so steht die Kirche ja weithin da. Sie steht noch, aber es sind oft die Mauern und innen drin sind die Kirchenbänke leer. Es hat etwas zu bedeuten, warum das in unserer Gemeinde anders ist. Aber wir dürfen uns nicht zufrieden geben. 5400 Evangelische und viele sind nicht da und sie sind noch zu gewinnen. Und so ist es ganz wichtig, dass wir uns auch dem Gericht Gottes stellen, weil der uns einmal richten wird, ist unser Retter. Man wird, hat einer mal gesagt, die Nägelmeile in seinen Händen noch erkennen. Der uns richtet, ist der, der alles für uns gegeben hat, um uns zu retten. Diesen Händen dürfen wir uns anvertrauen. Und so ist auch gerechtes Gericht immer auch eine Hoffnung. Wenn es das nicht gäbe, dann würde man dem Menschen seine Bedeutung nehmen, weil er würde nicht mehr schuldig sein können. Wer aber nicht mehr schuldig ist, der kann auch nicht verantwortlich sein für das, was er getan hat. Es gibt kluge Leute, die sagen, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem man die Schuld, in dem es keine Schuld mehr gibt, in dem man die Schuld wegdiskutiert hat. Also ich bin halt so geworden durch meine Umstände und so. Aber dadurch nimmt man dem Menschen seine Würde. Wichtig ist also, dass wir lernen, wieder so miteinander umzugehen, dass wir Gericht zulassen und dass wir dann für Vergebung Gottes erlangen und von ihm die Erneuerung erbitten. Es ist also die ganze Spannung da, indem wir wissen, Gott hat alles gut geschaffen, aber alles ist in Sünde gefallen und alles ist in Christus erlöst und alles ist im Heiligen Geist geheiligt. Darüber haben wir sehr viel nachzudenken und sehr viel aufzuholen und viel zu arbeiten. Und die Menschen wollen nicht, dass wir als Kirchenmitglieder, als Theologen auch nicht, als halbgebildete Politiker uns da geben und dann auch nur Halbwahrheiten über Politik verbreiten. Sie wollen uns als die, die die Wahrheit aus Gottes Wort verkündigen haben. Die Leute wollen nicht, dass wir uns als halbgebildete Psychologen benehmen und deswegen vielleicht auch darüber nur Halbwahrheiten verbreiten. Sie wollen, dass wir das ganze Wort Gottes verkündigen. Und dann wird die Kirche wieder ernst genommen. Dann können wir wieder etwas Großes erleben. Die Leute wollen nicht, dass wir uns als halbgebildete Soziologen verhalten und auch deswegen nur Halbwahrheiten aus der Soziologie verbreiten. Die wollen uns als Theologen haben, dass wir das Wort Gottes kennen und verkündigen. Und das gilt für jeden Christ. Deswegen versuchen wir hier, Gottes Wort bekannt zu machen, dass wir auch selber Lust haben, darin zu forschen und, wie es vorhin in der Lesung hieß, dass sein Wort auch wirklich unsere Freude wird. Und im Urlaub haben wir dafür auch mal Zeit. Es ist also eine unbequeme Botschaft, aber auch das, so sagt es ein Besucher des Jona-Gottesdienstes, muss mal sein. Und wir wollen hinter dem Nein Gottes auch sein verborgenes Ja zu uns erkennen. Er holt uns heim. Er sucht uns heim. Eine Heimsuchung, ein Gericht, ist auch manchmal im wörtlichen Sinne eine Heimsuchung, dass wir umkehren zur Quelle, wo lebendiges Wasser fließt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.